Sie hören jetzt SWR1 Rheinland-Pfalz Leute als Podcast mit Frank Jentschar.
Am Fastnachtssonntag mit Elke Schlegel aus Koblenz. Ja, erstmal herzlich willkommen. Schön, dass Sie da sind.
Schönen guten Morgen.
Sie leben seit über 30 Jahren in Koblenz, stammen ursprünglich aus der DDR und haben dort auch im Gefängnis gesessen. Und das eigentlich nur, weil Sie ausreisen wollten. Und das ist wirklich eine spannende Lebensgeschichte, die sich dahinter verbirgt. Über die wollen wir natürlich sprechen jetzt hier bei Leute. Aber wir bleiben erstmal noch mal ganz kurz beim Karneval. Denn hier in Mainz sagt man ja Fastnacht, in Koblenz ist es der Karneval. Und für einen Mainzer wäre es wahrscheinlich undenkbar, in gleich drei Fastnachts- oder Karnevalsvereinen gleichzeitig aktiv zu sein. Sieht man das in Koblenz nicht ganz so eng?
Nein, wir sind in unserem Stadtteil drei Karnevalsvereine, wir helfen uns gegenseitig. Die Möhnen, die haben zum Beispiel keine Männer, da kommen die Männer von der Narrenzunft Grün-Gelb. Und bei den Schengelchen ist es halt so, dass die mich gefragt haben, ob ich einmal im Prinzengefolge mitlaufen möchte. Und da habe ich natürlich ja gesagt. Mhm. Und da fühle ich mich richtig, richtig wohl.
Das
also
klingt gut.
Die Koblenzer Schengelchen ist eine richtig große Schengelfamilie.
Und wenn Sie auf der Bühne stehen, denn das machen Sie auch, Sie sind ja auch in der Bütze, wie sieht Ihr Kostüm aus?
Ich habe immer ein Ringelshirt an. Also ein Ringelshirt und eine schwarze Hose. Ich bin so verkleidet nicht. Oder ich stelle mich tatsächlich in Uniform auf die Bühne, in die Bütze.
In Uniform?
Ja.
Was für eine Uniform?
Ja, ich habe Uniform von Grün-Gelb und ich habe eine Uniform von den Schengelchen.
Mhm. Wie oft treten Sie da auf im Karneval?
Also ich bin jetzt aufgetreten am Samstag und am Sonntag, aber das war in der Tanzgruppe bei den Schengelchen.
Das machen sie auch noch, tanzen.
Wir haben im Prinzengefolge sind wir auf die Idee gekommen, eine Tanzgruppe zu begründen.
Mhm.
Und also da ist von jung bis alt alles und das sollte halt, es ist einfach der Spaß an der Freude.
Wir wollen jetzt gleich auch mal einen kleinen Ausschnitt hören aus Ihrer Büttenrede, aber zunächst mal wollen wir Sie noch ein klein bisschen näher kennenlernen. Ich hätte jetzt hier so ein paar Halbsätze für Sie und Sie sollen die bitte vervollständigen. Ich liebe Karneval, weil?
Weil ich da nicht nur an Karneval involviert bin, sondern wir machen Karneval oder in den Vereinen das ganze Jahr über. Wir treffen uns, wir sind eine tolle Truppe und das geht nicht nur an Karneval, das geht das ganze Jahr über.
In Freiheit zu leben bedeutet mir?
Also, dass ich sagen darf, was ich denke und dass ich mir nirgends mehr ein Blatt von den Mund nehmen muss, dass ich meine Meinung sagen darf.
Das Schlimmste am DDR-Gefängnis war?
Die Kälte, die Folter und ja, die Zwangsarbeit, die wir leisten mussten.
Was haben Sie da gemacht?
Ich habe Strumpfhosen hergestellt für Esther Thalheim, die aber als nur die für die Wiesen in den Westen verkauft worden sind.
Meine Stasi-Akte hat mich überrascht, weil?
Das 1200 Seiten waren und ich erst 26 Jahre alt war, als ich aus der DDR freigekauft worden bin.
Schülern und Studenten von meinem Leben zu erzählen, bedeutet mir?
Sehr viel. Die Vergangenheit darf nicht in Vergessenheit geraten. Und die Generationen, die heute jetzt in 10. Klassen oder 11., 12. sind, die haben ja den Mauerfall gar nicht mitgekriegt und die haben auch die DDR nie erlebt. Und denen zu berichten, dass es so einen Staat gab in so einer Diktatur, das ist für mich wichtig. Weil ich denke mal, irgendwann, wenn wir alle nicht mehr sind aus der Generation, dann sind wir vielleicht nur noch eine Seite im Geschichtsbuch.
Sie gehen aber nicht nur in die Schulen und stehen da Rede und Antwort als Zeitzeugin. Sie stehen ja auch im Karneval auf der Bühne. Und wie das klingt, das würden wir jetzt gerne kurz mal hören. Sie haben Ihre aktuelle Büttenrede dabei und wir hören mal einen kleinen Ausschnitt.
2019 war das Jahr der Demos. Thema des Jahres war der Klimaschutz. Unwort des Jahres, Klimahysterie. Mein Fridays for Future in der DDR hieß Pioniernachmittag und fand nach der Schule statt. Wir sammelten Altstoffe und Flaschen. Das machen heute Rentner. Unsere Kinder glauben an Greta. Bischöfe verglichen sie mit Jesus. Sie lief nicht übers Wasser, sie brauchte ein Segelboot. Sie ist nicht der Messias, das ist Jürgen Klopp. Er hat die Champions League gewonnen und ist Welttrainer 2019 geworden. Er unterbricht Pressekonferenzen, weil er mal für kleine Trainer muss. Der hat so eine Überzeugungskraft, der könnte dem Papst glatt ein Doppelbett verkaufen.
Sehr schön. An der Stelle folgt jetzt im Saal natürlich der Tusch, ganz klar. Haben wir gerade nicht parat. Aber man merkt schon, es gibt da keine Tabus natürlich in Ihren Reden. Von Greta bis Kloppo, jeder bekommt sein Fett weg. Wer bekam besonders häufig sein Fett bisher weg bei Ihnen?
Oh, das war die Angela Merkel.
Okay, warum?
Das ist für mich eine Erlösung, wenn ich wirklich die Meinung über sie sagen darf, was sie für Fehler macht und was nicht richtig ist, meiner Meinung nach. Und ich kann nach jeder Büttenrede von der Bühne runter und werde nicht verhaftet.
Das heißt, sich auch politisch zu äußern, ist Ihnen extrem wichtig.
Ja, jetzt darf ich ja.
Und gibt es auch schon mal Situationen, dass Sie kurzfristig was ändern, wenn irgendwas Aktuelles passiert?
Nein, ich mache, meine ist immer ein politischer Jahresrückblick für 2019. Ja, jetzt könnte man sofort ändern.
Ja,
Aber das kommt nächstes Jahr dran.
Das heißt, das ganze Jahr über fangen Sie an zu sammeln und legen die Themen dann fest.
Ja.
Wie war es damals in der DDR? Da gab es ja auch Karneval oder Fasching. Wie hat man das dort gefeiert?
Eigentlich nur mit Musik und getanzt hat man da und hat sich halt auch verkleidet, hat Kostüme angezogen. Ich habe keine Erinnerung, ob es da auch sowas gab wie Büttenreden. Kann ich mir nicht vorstellen. Vielleicht haben die so Sketche vorgeführt oder sowas, aber so an Büttenreden oder über die Politik durfte ja nicht gesprochen
werden. Waren Sie da auch aktiv dann?
Nein.
Hat Sie nicht interessiert? Oder?
Doch, ich bin hingegangen mit meinem Freund damals schon. Da gab es in Jena das Volkshaus. Da war ein riesengroßer Saal und dann waren alle verkleidet und da wurde getanzt und gefeiert halt.
Aber da gab es ja auch Vorträge. Was durfte man denn da sagen an Fasnacht und was nicht?
Das weiß ich nicht. Ich kann mich nicht erinnern, dass ich da jemals einen Vortrag gehört habe.
Gab es auch Kritik zwischen den Zeilen?
Kann ich mich nicht erinnern. Ich kann mich auch an keinen Umzug erinnern. Ich wüsste nicht, dass ich in Jena sowas erlebt habe.
Man hat dann immer nur in Sälen gefeiert?
Ich glaube ja.
Was war der Grund, warum Sie sagten, wir wollen hier raus aus der DDR?
Oh, das waren viele Gründe. Das war, in der Schule ging das schon los, dass die Religion mir untersagt worden ist. Ich bin evangelisch getauft und war in der Christenlehre. Da wurde mir gesagt, das lässt sich nicht vereinbaren mit dem Staatsbürgerkundeunterricht. Meine Mutter sagte, du musst ein gutes Schulzeugnis bekommen, lass die Kirche sein. Also die Religionsfreiheit war nicht gegeben. Es war die Meinungsfreiheit, die Pressefreiheit war nicht gegeben. Die Reisefreiheit, ich war mit 22 war ich in allen Ländern, die für mich interessant waren, die ich bereisen durfte. Die Sowjetunion gehörte halt nicht dazu. Ich war in Bulgarien, in Ungarn, in Rumänien, ich war in der Tschechoslowakei und ich war in Polen. Und da war Schluss. Mehr Länder gab es nicht, die ich bereisen hätte können. Das war auch so ein Aspekt, dass man halt die Welt sehen will als junger Mensch. Elementarsten Menschenrechte waren es eigentlich, die man nicht wahrnehmen konnte für mich. Wir wollten unserem Sohn eine bessere Zukunft bieten.
Sie haben dann Anfang der 80er Jahre einen Ausreiseantrag gestellt. Haben Sie wirklich geglaubt, dass die Sie so einfach gehen lassen?
Ja, ich war sehr naiv. Ich habe mich auf das Helsinkier Abkommen berufen, das 1975 von der DDR unterschrieben worden ist. Und habe noch dabei geschrieben, Familienzusammenführung ist auch ein Grund, weil von meinem Vati die Geschwister, die waren alle vor 61 schon übersiedelt, also teilweise nach Kanada, nach USA und in die Bundesrepublik.
Also vor dem Mauerbau damals.
Vor dem Mauerbau, ja. Also vor 61 sind die schon. Meine Oma war von heute auf morgen weg, die eine zumindest. Die eine war halt im Osten geblieben, die andere war in der Bundesrepublik und ich habe meine Oma dann fast nie mehr gesehen. Und ich war mir sicher, dass mir nichts passieren kann.
Wie haben dann die Behörden reagiert, als sie diesen Ausreiseantrag gestellt haben?
Man ist sofort Staatsfeind Nummer eins. Man wird im Beruf degradiert. Ich bin aus dem Service im Interhotel rausgerufen worden, musste sofort in die Spülküche gehen und habe dort auch weniger Geld verdient. Man wurde schief angeguckt im Betrieb. Man ist zum Kaderleiter bestellt worden. Dort wurden halt wieder Versuche unternommen, dass man den Antrag zurückzieht. Beim Rat der Stadt wurde der Antrag halt abgelehnt und wir haben wieder 9 gestellt. Wir haben insgesamt 8 Ausreiseanträge gestellt. Man versucht halt immer dem Ausreiseantrag Nachdruck zu verleihen.
Wie haben dann die Behörden reagiert, als sie diesen Ausreiseantrag gestellt haben?
Wir sind immer auf die Behörden gegangen und haben dort wieder gefragt, wie es aussieht, wie das Ausreiseersuchen, ob es genehmigt worden ist. Und weil wir da nicht weiterkamen, haben wir uns zusammengeschlossen. Die junge Gemeinde gab es in Jena, es gab die Friedensbewegung, es gab den Waisenkreis. Wir haben uns samstags versammelt und haben teilweise gegen Ende 83 mit 800 Leuten Samstag auf dem Platz der Kosmonauten gestanden. Und weil Transparente oder Plakate tragen war ja nicht erlaubt, wir hatten halt weiße Kerzen in der Hand, weil wir der Weiße Kreis waren, oder hatten Friedenstauben mit der Friedensbewegung.
Und haben nur friedlich dort gestanden.
Und haben nur friedlich da gestanden. Natürlich war das den Behörden unangenehm, weil die übrigen Mitmenschen, die haben das ja mitgekriegt und haben sich gefragt, was wir da machen, was das sein soll. Und wenn die gefragt haben, dann ist das auch rausgekommen, dass wir Ausreiseantragsteller sind.
Ab wann sind Sie von der Stasi bespitzelt worden? Bereits vor dem Ausreiseantrag oder erst danach?
Ich meine mal schon, das ging im Interhotel los, weil ich einmal... Ach, es war Wahlen. Wahlen waren in der DDR und ich habe mich geweigert zu wählen. Und ich glaube, 18 Uhr haben die Wahllokale geschlossen. Und dann kamen die mit der Wahlurne im Restaurant mir hinterhergerannt. Und ich bin durch die Klapptür in die Küche abgehauen. Und da konnten die nicht hinterher. Und da habe ich das erste Mal in meinem Leben nicht gewählt. Und ich meine mal, ab da bin ich bespitzelt worden.
Ihre Stasi-Akte umfasst 1200 Seiten. Wann haben Sie die gelesen?
1990 haben wir Akteneinsicht nur bekommen. Damals durfte man die Akten noch nicht in die Hand bekommen. Das war erst später. Da konnte ich es ja gar nicht fassen. Da saß ich an einem Tisch und habe die 1200 Seiten gesehen und die geschwärzten Namen da drin. Und ich war so entsetzt über diese vielen Seiten. Man kann sich gar nicht vorstellen, wer da alles seine Meinung zu mir geäußert haben muss, um so viele Seiten zusammenzukriegen.
Was hat Sie da am meisten geschockt, als Sie diese Stasi-Akte gelesen haben über sich selbst?
Wo ich überall bespitzelt worden bin.
Zum Beispiel?
Was die alles wussten.
Wer hat denn alles bespitzelt?
Die Arbeitskollegen auf jeden Fall. Ja. Also die Arbeitskollegen, mit denen man vertraut sich denen ja an, wenn man eine Schicht miteinander macht, die haben mich bespitzelt. Man hat ja zu niemandem Vertrauen. Die Stasi war ja so konzipiert, die sind ausgebildet worden, um Familien auseinanderzutreiben. Das haben sie ja mit uns auch probiert. Die haben mich während der Zeit in Jena, wo der Antrag schon gelaufen ist, in eine konspirative Wohnung geschleppt oder verhaftet und haben da mich bearbeitet mit drei Stasi-Leuten. Ich sollte für die Stasi arbeiten. Sie würden meinen Ausreiseantrag wohlwollend bearbeiten und ich habe gesagt, das kann ja gar nicht sein. Ich müsste ja den Vater von meinem Kind verraten, ich müsste mein eigenes Kind verraten, weil wir waren ja alle drei Antragsteller. Wenn man einen Antrag stellt, stellt man den ja nicht für sich alleine, sondern für uns drei.
Sie haben es dann abgelehnt, als IM für die Stasi zu arbeiten?
Ja.
Das ist aber auch ganz schön mutig, oder?
Nein.
Nein?
Ich hätte das nie gekonnt. Wobei ich jetzt dazu sagen muss, mit der Stellung des Ausreiseantrags geht man zu seinen Verwandten und Bekannten und sagt denen halt, wir haben den Ausreiseantrag gestellt und wenn ihr Schwierigkeiten kriegen solltet, dann sagt euch los von uns. Bei meinem Bruder war ich unter anderem auch und der hat gesagt, ich komme mit. Und da ist wahrscheinlich eine undichte Stelle gewesen, denn der ist sofort zur NVA gezogen worden im Oktober. Und da ist das Krasseste passiert, was einem passieren kann. Am 10.12., am Tag der Menschenrechte, haben wir auf dem Marktplatz gestanden mit Kerzen und haben uns wiederum gedacht, es ist ja nichts Verbotenes, was wir machen. Wir stehen am Weihnachtsmarkt mit einer Kerze in der Hand. Natürlich waren wir wieder vielleicht 50, 100, 150 Leute. Und da kam aber die Bereitschaftspolizei aus Rudelstadt und dorthin ist mein Bruder gezogen worden zur NVA. Und der stand dann mit dem Gewehr vor mir und musste mich verhaften.
Ihr eigener Bruder hat Sie da verhaftet?
Ja.
Was ging da in Ihnen vor?
Man guckt sich an und lässt sich verhaften.
Und haben sich da nichts anmerken lassen, weder Sie noch Ihr Bruder?
Nein, wir haben uns nur angeguckt. Ich glaube, man hätte auch gar nicht reden dürfen. Er nicht mit uns und wir nicht, ich nicht mit ihm. Mein Mann, heute mein Mann, das war der beste Freund von meinem Bruder.
Und das war letztendlich die Verhaftung, die sie ins Gefängnis gebracht hat?
Nein. Letztendlich haben wir bis Februar noch protestiert und am 20.02. ist die Ausreise genehmigt worden. Wir haben auf gepackten Koffern gesessen und am 28.03. ging aber eine Verhaftungswelle durch Jena.
Das heißt, Ausreiseantrag ist genehmigt worden und danach kam die Verhaftungswelle.
Ja.
Und das hatte zu tun mit diesem Kredit seinerzeit, den Franz Josef Strauß eingefädelt hatte. Da gab es einen Milliardenkredit. Und im Gegenzug sollten dann politisch Gefangene freigelassen oder wurden dann freigekauft. Und deswegen die Verhaftungswelle, weil man zu wenig politische Gefangene hatte?
Ja, die DDR hat Devisen produziert, indem sie uns verhaftet hat und hat uns unter irgendwelchen gefundenen Lappalien haben sie uns dann verurteilt, damit wir ins Gefängnis kommen, damit man wieder freigekauft werden kann. Ein politischer Gefangener hat zwischen, ich meine mal 50.000 und das ging, glaube ich, bis 120.000 D-Mark. Wenn man jetzt ein Arzt war oder ein Doktor, dann war man halt richtig viel wert. Ich glaube, bei uns haben sie in Gießen gesagt, wir sind 80.000 wert.
Das heißt also, hätte es diesen Milliardenkredit nicht gegeben, wären sie wahrscheinlich niemals inhaftiert worden?
Ich denke, nein. Ich wäre so in den Zug, hätte in den Zug steigen können und wäre wahrscheinlich wie viele vor uns, man bekommt diesen Laufzettel, kriegt einen Zug vorgeschrieben, muss diesen Zug nehmen innerhalb von 12, man hat 12 Stunden Zeit, muss seine Wohnung alles zusammenpacken und muss dann diesen Zug nehmen und fährt weg Richtung Westen.
Wegen was sind Sie denn dann letztendlich verurteilt worden? Denn Sie haben ja nicht versucht, jetzt zu fliehen aktiv. Die müssen ja dann irgendeinen anderen Grund gefunden haben.
Ich habe mit meinem Cousin in Neuwied telefoniert und habe gefragt, ich habe gesagt, wir haben es geschafft, wir dürfen raus, kannst du uns eine Unterkunft besorgen?
Mhm.
Und dieses Telefonat ist abgehört worden, das wurde mir vorgespielt. Es wurden auch Briefe abgefangen an meinen Cousin und das war dann die Nachrichtenübermittlung, für die wir ein Jahr und 6 Monate ich und mein Mann ein Jahr und 5 Monate, weil ich der Redelsführer war und er stand nur neben dem Telefon.
Sie haben sich dann natürlich von Ihrem Sohn verabschieden müssen. Was haben Sie ihm gesagt? Der war ja noch ganz klein.
Wir sind an dem Morgen, ist die Wohnung gestürmt worden mit 6 Stasi-Offizieren, darunter eine Frau. Mein Mann haben sie weggetransportiert mit 3 Männern in ein Auto und es ging stadtauswärts und es hieß ja wieder Klärung eines Sachverhaltes und dann habe ich gesagt, das wird wie immer ablaufen. Ich bringe unseren Sohn in die Kinderkrippe und da sagte diese Stasi-Frau, nein, heute nicht. Und da habe ich gesagt, uiuiui, heute ist was anders und habe schon Angst gehabt. Und dann sind wir zu meiner Mutter gefahren, da habe ich die aus dem Bett geklingelt, es war ja morgens 16:30 oder so, 16:30, um 17:00 haben die unsere Wohnung gestürmt und 17:30 waren wir bei meiner Mutter. Diese Stasi-Frau war immer 50 Zentimeter hinter mir. Ich konnte zu meiner Mutter nur noch sagen, kannst du bitte auf den Toni aufpassen? Ich glaube, wir sehen uns nicht wieder. Und den Toni hatte ich unten auf die Treppe gesetzt und da habe ich mich hingekniet und habe gesagt, ich gehe dir was Schönes kaufen, ich hole dich bald wieder ab.
Sie kamen dann ins Gefängnis, sind verurteilt worden und erlebten im Gefängnis die schlimmste Zeit ihres Lebens, saßen unter anderem mit 42 Frauen in einer Zelle.
Ja, es gab 2 Toiletten, 5 Wasserhähne, darunter waren Trog, es gab keinen Sichtschutz, man hatte keine Intimität, also Identitätsverlust sowieso und ein Rückzugsort, dass man sich mal irgendwohin hätte verziehen können für sich, ja, dass man mal Ruhe hat oder sowas, das gab's nicht.
Was waren das für Frauen in dieser Zelle? Das waren ja nicht alles politische Gefangene.
Nein, von den 42 waren nur 5 politische. Die anderen waren zum Teil richtig schlimme Schwerverbrecher. Also meine Erziehungsbereichsälteste, man darf ja nicht sagen Zelle, das war eine Kindergärtnerin, die ein Kind erschlagen hatte und saß deshalb in Hoheneck. Später lag ich dann mal neben einer Frau, die hatte mit ihrer Tochter zusammen die Tochter den Vater und die Frau den Mann, den hatten sie zerhackt. Und dann hat sie mir erzählt, wir haben den in Plastiktüten gesteckt und den haben wir dann einen Bach runtergeschippert.
Mhm.
Es gab auch Frauen, die haben ihre Kinder in den Hundezwinger gesperrt. Also es war grausam. Und ich weiß, ich habe da drinnen nur versucht zu überleben. Und habe alles das gemacht, was die mir vorgemacht haben, damit ich nicht auffalle, damit ich damit ich die Zeit rumkriege, damit ich zu meinem Kind kann. Also mein Kind hat mir geholfen, dass ich die Zeit da drin überlebe.
Es gab auch Übergriffe im Gefängnis durch die Mitgefangenen. Wie sah sowas aus?
Es gab Razzien, es gab Prügeleien, es gab auch sexuelle Übergriffe. Dann ist man halt festgehalten worden und sollte zum Sex gezwungen werden. Ich habe dann auf dem Freihof ein Mädchen aus Jena angesprochen, die war in einer anderen Zelle und habe dann gesagt, wir müssen uns zusammentun, du musst meine Knastmiete werden. Ich werde sonst vergewaltigt in meiner Zelle. Und wir sind dann auf die glorreiche Idee gekommen, uns ein Stück Seife zu kaufen in der Verkaufsstelle von unseren 20 Mark, die wir da hatten im Monat, und haben uns dieses Stück Seife immer hin und her geschenkt. Und dann ist es tatsächlich so gewesen, dass ich in meiner Zelle bedauert worden bin, weil ich keine Geliebte in der Zelle hatte.
Das heißt, es hat wirklich geholfen, der Trick?
Ja, Gott sei Dank.
Es gab nicht nur Übergriffe durch andere Gefangene, Sie haben im DDR-Gefängnis selbst auch Folter erlebt.
Ja, das war schon mal in der Untersuchungshaft, die psychische Folter, die seelische Folter. Wenn man jeden Tag beim Verhör gesagt bekommt, Sie sehen Ihr Kind nie mehr wieder oder auch der Vater vom Kind, wir lassen Sie vielleicht nach dem Westen und Sie sind zu blöd, dort eine Arbeit zu finden, Sie müssen auf den Strich gehen, um Geld zu verdienen oder Sie landen in der Gosse. Und der Entzug vom Kind war für mich Folter.
Es gab unter anderem auch eine Wasserzelle, in die Sie gesperrt worden sind. Wie sah das aus?
Ach, das war das Essen in Hoheneck. Also Fleisch gab es gar nicht, Gemüse gab es nicht. Fleisch, wenn es welches gab, war es grün. In den Suppen schwammen Maden. Und das Brot war getitscht mit irgendwelchen Flüssigkeiten, die uns aufschwemmen ließen. Man wurde so schwammig dick. Ich habe dieses Brot nicht gegessen. Und eines Tages sind wir von der Arbeit gekommen und haben die Suppe gesehen. Und da schwammen dann, glaube ich, Kakerlaken drin rum. Und dann haben wir Politischen uns angeguckt, sind stehen geblieben und haben das Lied gesummt, nur die Gedanken sind frei. Und daraufhin sind wir in diese Wasserzelle gesperrt worden. Die war zu meiner Zeit Gott sei Dank nur noch 50 Zentimeter hoch. Wir mussten in der Zelle im Kreis laufen. Also es war eisig kalt. Man ist nierenkrank geworden. Ich habe meine Tage über 1,5 Jahre nicht gehabt. Das fällt halt auch alles weg, wenn man zu dünn ist und durch die Belastung, durch die psychische und dann dieses Kalte im Gefängnis, 1,50 Meter dicke Mauern. Es war egal, ob Sommer war, es war immer kalt und nass und glitschig. Ich weiß, dass ich in meinen Albträumen heute noch Wadenkrämpfe in beiden Waden gleichzeitig bekomme.
Sie haben sich da im Gefängnis gar nicht getraut, dann mehr zum Arzt zu gehen, weil Sie Angst haben, dass man Ihnen irgendwas verabreichen würde. Sie waren einmal beim Zahnarzt, weiß ich.
Da ist in einen gesunden Zahn reingebohrt worden. Den habe ich dann mit Brotkrumeln zugestopft. In Hoheneck habe ich einen Schlüsselbund fürs Gesicht gekriegt. Da ist ein Schneidezahn noch abgebrochen. Ich habe einen Schienbeintritt abbekommen, weil eine Bluse nicht richtig geknöpft war. Oder ich habe die Rangordnung der Wachteln, also dieses Wachpersonal, die musste man anreden mit Oberstleutnant, Unterleutnant. Ich habe mir nicht merken können, welcher Stern was bedeutet. Und habe dann halt mal die verkehrt angesprochen und dann bekommt man halt einen Schienbeintritt.
Sie sind im Gefängnis auf 38 Kilo abgemagert. Sie haben schon ein bisschen erzählt, wie die Haftbedingungen waren. Unglaublich schwierig, Maden im Essen und diese Dinge. Sie sind dann aufgepäppelt worden und letztendlich auch freigekauft worden durch die Bundesrepublik. Und eigentlich, als Sie in den Bus kamen, wollten Sie gleich wieder aussteigen.
Ich habe meinen Mann nicht gefunden. Ich dachte wirklich, dass man als Pärchen zusammen ausreisen darf. Aber da ist wirklich das eingetreten, was sie mir in der Untersuchungshaft in Gera jeden Tag eingebläut haben. Sie kommen raus und ihren Mann und ihr Kind behalten wir hier. Und glücklicherweise saß ein junger Mann in dem Bus, der mich festgehalten hat. Und er sagte, ich komme aus Cottbus, dem Thomas geht's gut. Bleib jetzt hier sitzen, sonst kommst du hier nie raus. Und dann ist der Bus über die Grenze gefahren.
Was passierte dann?
Der Busfahrer hat eine Kassette eingelegt und hat die Nationalhymne gespielt und hat den ersten Parkplatz in der Bundesrepublik hat er angefahren. Alle strömten raus, haben die Erde geküsst, haben sich umarmt, geweint, gelacht. Ich war traurig und glücklich. gleichzeitig, weil von diesem Moment hatte ich ja ewig geträumt und nun war er da und ich war trotzdem einsam und alleine. Ich wusste ja nicht, wie es weitergeht.
Sie waren draußen im Westen in der Freiheit. Ihr Mann durfte dann relativ kurz danach auch ausreisen, aber Ihr Sohn war ja noch in der DDR bei Ihrer Mutter und dann haben Sie ihn dort abholen müssen.
Ja.
Wie lange hatten Sie Ihren Sohn da nicht mehr gesehen?
Über ein Jahr.
Wie war das Wiedersehen?
Schön. Ich habe mich trotz einer Pfütze auf dem Bahnhof gekniet. Ich glaube, ich sah aus wie so ein Batschnass. Es hat geregnet an dem Tag. Es war ja Februar, es war kalt, es hat geschneit und unter diesen Dächern war der Schnee zu Pfützen geworden. Das war mir alles so egal. Da stand dann plötzlich so eine Riege. Meine Oma, meine Mutti, mein Bruder, mein Sohn, die standen halt alle da und wie die Orgelpfeifen. Und ich habe mich niedergekniet und habe den Junge umarmt. Und er wusste gar nicht so richtig, wer ich bin. Also das war schon nicht so einfach.
Und das Interessante bei Ihnen finde ich ja, trotz allem, was Sie erlebt haben, sind Sie ja keine verbitterte Frau, sondern Sie sind eine lebenslustige, lebensbejahende Person und eine sehr mutige Frau. Würden Sie sich selber auch so beschreiben?
Ja, deswegen bin ich ja weg aus der DDR, dass ich leben kann, dass ich reisen kann, dass ich Spaß haben kann am Leben. Und wenn ich jetzt verbittert und wütend wäre über das, was mir passiert ist, dann hätte ich ja keinen Spaß am Leben mehr. Und das möchte ich aber.
Da können wir Ihnen nur wünschen, dass Sie sich diesen Spaß immer bewahren und immer positiv nach vorne schauen. Es gibt zum Abschluss eigentlich immer ein kleines Geschenk, das habe ich auch besorgt, nur es liegt gerade in der Redaktion, da habe ich es nämlich eben vergessen.
Ah.
Aber ich gebe es Ihnen gleich.
Ich habe auch ein kleines Geschenk.
Oh.
Ich habe einen Orden mitgebracht.
Einen Orden?
Ja.
Aber erst kommt mein Geschenk, okay?
Okay. Ich überreiche Ihnen dann den Orden von den Koblenzer Schengelchen.
Wow, da freue ich mich schon.
Gut.
Es gibt Gemeinsamkeiten, finde ich, mit einer Frau, die eine Biografie rausgebracht hat, wo man es gar nicht glauben könnte, dass es da Gemeinsamkeiten gibt. Michelle Obama, die ehemalige First Lady, hat ein Buch geschrieben, ihre Biografie. Die ist auch in sehr armen Verhältnissen aufgewachsen, musste sich durchsetzen, durchkämpfen, Jura studieren, das war auch nicht leicht. Es ist natürlich eine völlig andere Biografie als ihre, aber vielleicht auch mal interessant, so eine ganz andere Seite kennenzulernen für Sie.
Ja, interessiert mich, ja. Toll!
Elke Schlegel in SWR1 Leute, vielen herzlichen Dank, dass Sie heute hier waren.
Bitteschön, danke.